Attention, please. You are listening to your number one podcast called Platform Economy with your podcast host, Tom, about platform economy and news from Google, Amazon, Facebook, and Apple. 3, 2, 1.
Herzlich willkommen zum Podcast Plattform Ökonomie und GAFA News. Mein Name ist Tom Hillauer und heute gucken wir uns mal an, wie funktioniert E-Commerce in China, welche Big Player gibt es, was kannst du von denen lernen und warum ist Deutschland überhaupt so abgehängt worden. Ja, viel Spaß dabei. China wird häufig als produzierende Wirtschaftsmacht der Welt abgestempelt. Als Innovator im E-Commerce kommt das Land nicht direkt selbst in den Sinn. Dabei reicht die E-Commerce-Geschichte Chinas eigentlich viel weiter zurück als die von uns im Westen, aber sie entwickelt sich mittlerweile viel, viel, viel rascher. So überschreitet der derzeitige und prognostizierte chinesische E-Commerce-Umsatz nicht nur den Vergleichswert im US-Markt, sondern China besetzt 2 Plätze auf der Liste der 10 größten E-Commerce-Unternehmen der Welt. Ja, und statt einfach nur die US-amerikanischen Modelle zu imitieren, wie viele deutsche Unternehmen das machen, siehe Rocket Internet, entwickelten sich chinesische Unternehmen ganze E-Commerce-Ökosysteme, die ganz auf die Verhältnisse in dem riesigen Heimatmarkt zugeschnitten sind. Und genau deswegen sind die auch so erfolgreich. Ja? Die ersten Schritte des chinesischen E-Commerce-Riesen war auf jeden Fall einer meiner Vorbilder, Alibaba. Wenn man so ein bisschen vergleicht, Amazon und Alibaba, dann war das so, während Amazon halt im Jahr 1998 bereits 610 Millionen US-Dollar umgesetzt hat, beginnt gerade erst die Reise für Alibaba, Tencent und Jingdong, mittlerweile bekannt als JD oder JD.com. Ja, und obwohl sich die Zahl chinesischer Internetnutzer unter dem Eindruck von staatlicher Förderung bis Ende des Jahres 1999 von 4 auf 9 Millionen mehr als verdoppelt hat, ist dies allerdings nichts im Vergleich zu den rund 100 Millionen Internetnutzern der Vereinigten Staaten. Eine der einflussreichsten Personen des chinesischen E-Commerce ist, mit Sicherheit kennst du ihn, Jack Ma, der 1999 Alibaba gründet. Das Konzept ist ein B2B-Marktplatz, der vor allen Dingen Fabriken in ganz China mit Geschäftskunden im Ausland verbindet, während ein Großteil der Logistik von Drittanbietern abgewickelt wird. Ja, Alibaba richtet seine Ziele von Beginn an international aus und eröffnet noch im Jahr der Gründung Büroräume auch in USA und Hongkong. Und das geplante Wachstum bleibt jedoch zunächst aus und es folgen schwierige Jahre, vor allen Dingen, weil dann halt die Dotcom-Krise begonnen hat. Was passiert dann? Infolgedessen stellte Alibaba seine gesamte globale Strategie ein und konzentriert sich primär nur noch auf China, bis das Unternehmen 2003 im Zuge kräftiger Wachstumsraten wieder zu seiner globalen Ausrichtung zurückgekehrt hat. Ja, noch im selben Jahr gründet Ma sein nächstes Milliarden-E-Commerce-Unternehmen, also der hat mehrere, ne? Das ist echt krank. Und zwar eine Peer-to-Peer-Auktionsseite namens Taobao. eBay hat gerade erst im Vorjahr den chinesischen Markt betreten, kann sich dann allerdings nicht gegen den heimatkundigen chinesischen Konkurrenten durchsetzen. So nutzt Taobao bei beispielsweise TV-Marketing-Strategien bestimmte Influencer und bietet seinen Kunden Instant-Mobile-Messaging-Dienste an, da chinesische Kunden noch nicht an das Internet als Vertriebskanal gewöhnt sind. Ja, für Verkäufer auf der Plattform bietet Taobao kostenlose Produktauflistung an und finanziert sich über Werbung statt über Transaktionsgebühren. Und das ist auch der große Unterschied zwischen eBay und Amazon. Bei Amazon ist es zwar auch möglich, kostenfrei mitzumachen, aber du bezahlst halt da transaktionsbasiert eine Provision von bis zu 15% auf den Bruttoverkaufswert inklusive Verpackung und Umsatzsteuer. Alibabas größter Coup war eigentlich die Markteinführung von Alipay. Das kam im Jahr 2004. Eine Online-Bezahlplattform, die als integrierter Service bei Taobao startet. Hier ist anzumerken, dass Alibaba nicht einfach das US-amerikanische PayPal kopiert, sondern die Gewohnheiten der chinesischen Kunden zum Beispiel in Form eines Treuhandservices berücksichtigt. Und was bringt das Ganze? Dieser Service soll einfach Kunden davor schützen, eine der weitverbreitetsten Fälschungen zu kaufen, die vor allem im Luxusgütersegment im Umlauf sind. Alipay erreicht eine hohe Akzeptanz und verbreitet das eigene Ökosystem und damit auch übergreifend deren Payment-Dienste für die gesamte Alibaba-Ökosystem-Welt. Ne? Dann gab es noch Tmall. Also mit Tmall wagt sich Alibaba im Jahr 2008 dann auch in die B2B-Sphäre. Viele Marktanbieter hatten zuvor Bedenken, ihre Produkte auf der C2C-Seite Taobao zwischen zahlreichen Fälschungen wiederzufinden. Hat sich Amazon mittlerweile auch das Problem und hielten sich davon fern. Durch die Einführung von Tmall aber kann Alibaba nun auch qualitativ hochwertige Marken als Partner gewinnen und so den wachsenden Markt der chinesischen Mittelklasse abschöpfen. Ja, das Marktplatzmodell basiert auf Transaktionsgebühren, einer einmaligen Sicherheitskaution sowie einer jährlichen Gebühr für Händler und Marken. Tmall ist geteilt in einen lokalen Marktplatz für chinesische Firmen und einen globalen Portal, auf dem internationale Marken und Händler verkaufen. Weiterhin bietet Alibaba seinen internationalen Anbietern die Inhouse-Logistikplattform Kainiao, um so weitere Marken zu gewinnen und das Service-Label selbst einfach in der Wertschöpfung selber zu kontrollieren. Bei Verkäufen auf den lokalen Marktplatz kümmern sich hingegen Drittanbieter um die Logistik und um den gesamten Lieferservice. Heute kann sogar Amazon auf Tmall Global mit seinem eigenen Flagship-Store gefunden werden. Im Laufe der Jahre hat Jack Ma also auf geschickte Art und Weise einen E-Commerce-Riesen mit beachtlicher Größe erschaffen, ohne jemals selbst Lagerhallen oder Lagerbestände für die lokalen Geschäftstätigkeiten besessen zu haben. Die operativen Margen und Profite von der gesamten Alibaba-Gruppe sind deutlich höher als die der Mitbewerber JD.com in China oder Amazon in den USA. Und das ist halt das Interessante. Zudem wird das Ökosystem der Gruppe mit Angeboten wie einer Suchmaschine, einer Cloud-Datenservice, Finanzdienstleistung, strategische Partnerschaften, Logistik und so weiter ergänzt. 2014 stellt Alibaba einen weiteren Rekord auf, nämlich der bisher größte IPO, also Börsengang der Geschichte. Wie ging das jetzt weiter? Nämlich, da gab es einen kleinen Bruder und einen großen Bruder und der hieß Tencent. Während des Aufstiegs von Alibaba gründet, ich hoffe, ich spreche den Namen richtig aus, ich muss sie ablesen, Liu Guangdong im Jahr 1998 JD.com, ehemals JD Laser und 360by.de.com. Und in den ersten Jahren bleibt der große Erfolg allerdings aus. Erst eine Finanzspritze von Guangdong, der als stationärer Elektrohändler 2014 vergleichsweise spät mit dem Onlinehandel startet, bringt das Unternehmen auf Wachstumskurs. Die Finanzmittel werden genutzt, um das Produktportfolio zu erweitern und neue Software-Systeme für chinesische Fulfillment-Infrastruktur zu entwickeln, was eine beachtliche Wachstumsspirale entfacht. 2015 erfolgt die Markteinführung von JD Worldwide, einer grenzübergreifenden Plattform, die es ausländischen Firmen einfach ermöglicht, die Produkte in China zu verkaufen, ohne dort eine rechtliche, legale Rechtsform gründen zu müssen. Und das ist natürlich extrem interessant. Inzwischen ist JD.com zu einem typischen One-Pure-Player herangewachsen, der selber Produkte einkauft, Lagerbestände verwaltet, mit Markenprodukten handelt und so weiter. Und da alle angebotenen Produkte Eigentum von JD.com sind, kann das Unternehmen eine hohe Qualität und vor allen Dingen eine hohe Kundenzufriedenheit und einen hohen kundenfreundlichen Service garantieren, um dem Misstrauen der chinesischen Kunden aufgrund von weltweiten Produktfälschungen entgegenzuwirken. Zu den Zahlen: mit mehr als 100 Lagerhäusern und tausenden Lieferwagen kontrolliert JD.com heute die gesamte Lieferkette vom Hersteller bis zum Kunden, womit es das Vertrauen der wachsenden konsumorientierten chinesischen Mittelklasse einfach immer wieder weiter gewinnt. Er machte im 2018 Umsatz 67 Milliarden US-Dollar zum größten Online-Pure-Player Chinas. Die Erfolgsgeschichte von JD.com wäre jedoch unvollständig, wenn nicht auch die Verknüpfung zu Tencent betrachtet wird, Chinas größten Technologieunternehmen. Das Unternehmen fokussiert sich Anfang 1999 vorerst auf Social Messaging and Gaming und startet, wie es scheint, ohne ein klares Geschäftsmodell. Erst eine 32 Millionen US-Dollar schwere Investition des südafrikanischen Medienhauses Naspers gibt Tencent den benötigten Spielraum, ja weiterhin verschiedene Ertragsquellen zu erörtern. Den in China nur schwach ausgeprägten Schutz des geistigen Eigentums nutzt Tencent sehr geschickt für sich aus, indem es erfolgreiche, meist ausländische Technologieunternehmen imitiert und die auf den chinesischen Markt adaptiert. So entstehen wahnsinnig viele Copycats für Online-Games, Suchmaschinen und so weiter. Beeindruckend ist es halt, diese Modelle die Zeit überdauern, während westliche Firmen wie Netscape, MySpace, ICQ entweder selbst von Wettbewerbern verschluckt werden oder aus dem Markt verdrängt werden. 2018 kann Tencent rund 45 Milliarden US-Dollar Umsatz generieren und rückt damit an Facebook heran, welches im gleichen Zeitraum einen Umsatz von 55,8 Milliarden US-Dollar erzielte. Etwa die Hälfte der Erlöse stammt dabei aus Mobile Games, also China ist ja bekannt für absolutes Gaming, und Tencent verfolgt hier eine ähnliche Strategie wie Alibaba. Durch Ausweitung der Nutzerbasis des gesamten Ökosystems beflügeln sich die einzelnen Modelle gegenseitig, zum Beispiel Tencents Online-Payment-Service TenPay, der auch über WeChat erreichbar ist. Tencent fokussiert sich mehr und mehr auf den mobilen Bereich und das auch wirklich aus gutem Grund. Wegen des späten Starts der Digitalisierung in China wird die PC-Phase so gut wie völlig übersprungen und es wird direkt in Mobile gegangen. Und das passiert ja bei uns auch gerade. Wir haben die Desktop-Welle noch mitgenommen, dann die Tablet-Welle und wir sind jetzt gerade in der Mobile-Welle. Deswegen führt Tencent 2011 den Instant-Messaging-Dienst WeChat ein, die mobile Version eines ursprünglichen Produkts QQ. Und in nicht einmal zwei Jahren kann WeChat 100 Millionen aktive Nutzer gewinnen und diese Zahl im Jahr 2014 auf gut 500 Millionen steigern, vergleichbar mit 500 Millionen WhatsApp-Nutzern weltweit. 2014 gehen dann Tencent und JD eine strategische Partnerschaft ein, um besser gegen den Wettbewerber Alibaba gerüstet zu sein. JD.com verhilft Tencents WeChat als mobile Online-Store-Plattform zum Durchbruch, während Tencent die Nutzerzahlen für seine Gaming-Geschäfte in die Höhe treiben kann. Nicht zuletzt die Integration des Online-Zahlungsservice TenPay in WeChat sorgt nochmal für extrem weites Wachstum. Was ist dann passiert? Als JD.com seinen Shopping-Kanal auf WeChat startet, macht der Umsatzanteil des mobilen E-Commerce bereits fast 40% des gesamten chinesischen E-Commerce-Marktes aus. Um von dieser Entwicklung zu profitieren, transformieren beide Firmen WeChat in eine Plattform, die Business und Endkunden miteinander verbindet. Als nächstes fügt WeChat eine Peer-to-Peer-Zahlungsmöglichkeit ein, Dienstleistungen zu buchen und zu bezahlen. So ist es mit WeChat jetzt möglich, Stromrechnungen zu bezahlen, Verkehrsmittel zu buchen, Strafzettel zu begleichen, Arzttermine zu vereinbaren und vieles mehr. Und hat da somit einfach ein riesen Ökosystem geschaffen, was im direkten Wettbewerb zu der Alibaba-Gruppe mit JD mithalten kann. Ja, E-Commerce in China heute, wie sieht's jetzt aus? Der Wettbewerb zwischen Alibaba und JD.com hat den chinesischen Markt in den vergangenen Jahren äußerst kompetitiv werden lassen, da beide E-Commerce-Riesen darum konkurrieren, immer mehr Marktanteil zu erweitern und zu sichern. In vielerlei Hinsicht kann man diesen Wettbewerb mit einem Duopol vergleichen, würde ich behaupten, der mit der Schaffung von geschlossenen eigenen E-Commerce-Ökosystemen verhindern einfach beide, also sobald Taobao und Tmall aktiv gegen zum Beispiel Baidu, das als größte Suchmaschine Chinas gilt. Und zeitgleich blockiert aber JD.com Alibabas Produktsuchmaschine, während WeChat alle Dienste in Richtung Alipay, Taobao und Tmall sperrt. Also, Dann kommen wir nochmal zu 2015. Bereits 2015 übersteigt der chinesische E-Commerce mit Einnahmen von 417 Milliarden US-Dollar die entsprechenden Werte der USA mit 300 Milliarden US-Dollar sowie der EU mit 370 Milliarden US-Dollar. Mit 800 Millionen Internetnutzern und bisher nur 10% Einzelhandelsumsatz, der online generiert wurde, ist außerdem noch extrem viel Luft nach oben. Bislang wurde der E-Commerce-Konsum von der sogenannten Connected Spender-Zielgruppe angetrieben. Was ist da? Das ist eine relativ junge Gruppe von Konsumenten, deren ja, Kaufkraft in keinerlei Hinsicht mit den US-amerikanischen Vergleichsgruppen konkurrieren kann, deren schiere Größe und steigende Löhne ja, aber ein hohes Entwicklungspotenzial aufweiste. Es ist zu erwarten, dass im Jahr 2025 bereits 60% aller Konsumausgaben in China von den Connected Spenders getätigt werden, also eine extrem hohe Zielgruppe. Ein Beispiel für die schiere Masse von Menschen mit der Bereitschaft, online einzukaufen, ist der Singles Day. Den gibt es ja bei uns, aber auch in China und in Amerika. Das ist eine Online-Shopping-Promotion, die findet eigentlich immer am 11. November statt, die von der Alibaba-Gruppe vermarktet wird. Der größte Single-Shopping-Tag der Welt bricht im Jahr 2018 erneut alle Rekorde. Der Online-Vertrieb von Alibaba übersteigt spielend an nur einem Tag die Umsätze des Black Friday samt Cyber Monday in den Vereinigten Staaten um das Dreifache, als in 24 Stunden Käufe gemacht wurden im Wert von 31 Milliarden US-Dollar. Das sind 27% mehr als am Single Day. Also 31 Milliarden US-Dollar an einem Tag. Tja, trotzdem sind alle ökonomischen Rahmendaten Chinas rückläufig, weil sich das Land von der Investitions- und vor allen Dingen nachfrageorientierten Wirtschaft entwickelt. Die Löhne, die steigen. Somit streben alle bedeutenden E-Commerce-Player im Bereich der Mitte nach mehr Unabhängigkeit vom heimischen Markt. Und es bleibt ein Zielobjekt dabei zu finden, zum Beispiel in Indien. Ja, ich hoffe, dir hat auch diese Folge mal wieder Spaß gemacht, mal einen Überblick über die großen in China. Wir reden ja immer nur über Amazon, Apple, Facebook und ja, so welche B2B-Plattformen wie, ja, könnte ich jetzt Hunderte aufzählen, aber auch wie Airbnb, Uber und so weiter. Aber in China gibt es einfach einen E-Commerce-Markt, der viel, viel größer ist, mit viel größeren Playern. Ja, wenn dir die Folge Spaß gemacht hat, würde ich mich freuen, wenn du die bewerten würdest. Am besten bei iTunes. Gib mir einfach da gerne eine 5-Sterne-Bewertung oder schreib mir an tom-illauer.de. Ansonsten wünsche ich dir eine schöne Woche, bleib gesund und ja, bis Donnerstag.